ein gewisses Bedürfnis, Menschen zu unterhalten. Ich glaube, das wollte ich auch immer. Meine Eltern hatten ja so einen Gemischtwarenladen und da war ja ständiger Personenverkehr und immer so eine gute Laune. Und mein Vater konnte das immer so gut da in diesem Geschäft, so gute Stimmung und Heiterkeit zu verbreiten.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und hier im Podkalender begleiten sie uns. Im Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern lernte sie, wie man Menschen gut unterhält. Heute ist Sophie Reuss eine der profiliertesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Man sieht sie so gerne an und hört ihr mit großem Vergnügen zu, denn ob im Theater, im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand, überall glänzt Sophie Reuss mit Charme, Energie, Stil und einer unverwechselbaren Stimme. In ihrem neuen Kinofilm A-E-I-O-U, der jetzt im Juni anläuft, spielt sie die Anna, eine schicke, exzentrische Lady, die sich in einen 40 Jahre jüngeren Mann verliebt. Wir freuen uns, dass sie heute hier bei uns im Harper's Bazaar Podkalender zu Gast ist und uns davon erzählt. Herzlich willkommen, liebe Sophie Reuss. Sag uns was zu deiner Rolle. Du bist Anna. Was ist das für eine, die Anna?
Wer ist diese Anna? Diese Anna ist eine Frau, die ist so alt wie ich, also gute 60 Jahre alt. Ich werde jetzt am 1. Juni 61.
Dazu kommen wir auch noch.
Und diese Anna ist eine, würde ich sagen, doch eine Existenz des 20. Jahrhunderts. Eine Frau, die sich den Zumutungen ihres Berufs mit einer gewissen Arroganz gegenübersteht. Also und auch deswegen 20. Jahrhundert, weil ihr das Prinzip der ständigen Selbstoptimierung fremd ist.
Sie ist Schauspielerin, muss man dazu sagen.
Sie ist Schauspielerin, hat ganz offensichtlich so die interessantesten Jahre ihres Berufsdaseins hinter sich. Also da gibt es keinen Blumentopf mehr zu gewinnen. Also sie hatte auch nicht diese Neugier, die jetzt ständig auch von den älteren Semestern eingefordert wird, so neugierig zu sein auf alles bis ans Grab. Das ist ja offensichtlich fremd. Sie hat auch keine Ambition, sich in den nächsten Fernsehkrimi einzuklagen. Sie liegt lieber ihrem Vermieter auf der Tasche, bezahlt schon seit langem die Miete nicht und sitzt lieber in der Paris-Bar und raucht Zigaretten. Ich würde sagen, es zeichnet sie auch aus, ein gewisser sympathischer Narzissmus, würde ich auch sagen. Ja.
Also so Ennui und Narzissmus und die Bereitschaft oder die fehlende Bereitschaft, sich auf die modernen Erfordernisse an so eine Schauspielkarriere einzulassen.
Ja, genau.
Kein Instagram und nichts davon.
Nein, ganz offensichtlich nicht. Und der ganze Film sieht auch so aus. Also der ist auch eindeutig von der ganzen Ästhetik her eine Hommage an eine andere Zeit. Nicht nur ein anderes Jahrhundert, sondern sogar schon ein anderes Jahrtausend. Und wenn man davon ausgeht, von dem Prinzip, dass Form ja gleich Inhalt ist, das heißt, dass es nie den richtigen Inhalt in der falschen Form gibt, dann ist schon die Ästhetik dieses Films die Botschaft, wenn man so möchte, falls der Film überhaupt eine hat.
Der Film hat sehr viele Reminiszenzen, vor allem an die 60er Jahre, das Filmplakat. Da läufst du Hand in Hand mit deinem Filmpartner auf die Kamera zu. Ihr seid maskiert und das lässt gleich mal an Frühstück bei Tiffany denken. Diese Szene, nachdem Audrey Hepburn und George Peppard diese Tiermasken in einem Kaufhaus geklaut haben. Ja, daran habe ich zumindest gedacht. Und überhaupt, genau, hat der ganze Film etwas von so einem, von diesen ganz gewissen eleganten 60s-Filmklassikern, wie die mit Steve McQueen und Faye Dunaway, aber natürlich auch vor allem Nouvelle Vague, zumal die Handlung erst in Berlin, Paris hast du schon genannt, dann aber ab der Hälfte auch in Südfrankreich spielt, also an der Côte d'Azur. Der Film startet dann damit im Juni ja genau zum richtigen Zeitpunkt. Er handelt nämlich auch noch von Liebe, eine Amour fou, wie es so schön heißt, denn dein Partner und dein Love Interest, dem du auf sehr ungewöhnliche Weise kennenlernst und vor allem wieder triffst, der ist 40 Jahre jünger als du.
Ja.
Das ist ja schon eine Ansage, nicht 30 oder 20, nein, 40. Begegnet dir diese Konstellation manchmal denn auch im echten Leben?
Aha. Also in dieser extremen Ausformung nicht, würde ich sagen. Also nein. Aber ich meine, es ist ja auch ein Film und nicht eine, es ist ja kein Realismus und kein Naturalismus, sondern das ist ja auch eine künstliche Setzung. Und da ist natürlich interessanter, je weiter die erstmal voneinander entfernt sind, weil das ja auch eine interessante Konstellation für Liebe überhaupt ist, oder wenn man Liebe begreift in ihrem Wesen als Liebe zum Fremden, anderen, dann ist natürlich, je größer die Kluft zwischen den beiden Liebenden ist, desto interessanter und schöner die Liebesgeschichte.
Ja. Jetzt darf man, merke ich gerade, das Ganze nicht mit einem Film wie Harold and Maude verwechseln oder vergleichen. Das hat so rein gar nichts damit zu tun. Du bist eine super schöne, super sexy Frau. Er ist ein Waisenkind.
Super schön und super sexy, ja, würde ich sagen.
Ja. Also das hat gar nichts von, es sind zwar diese 40 Jahre, aber es hat irgendwie keinen, es wird gar nicht problematisiert, es wird ganz leicht.
Oh, das freut mich, weil irgendwie tue ich das ja auch, weil das wusste ich nicht. Weißt du, das weiß man ja vor dem Drehen gar nicht. Und ich hatte sehr wohl Bedenken, wie das wird. Vor allem dachte ich immer, oh, der arme Junge, dann muss der die ganze Zeit so tun, als würde sich für mich irgendwie interessieren. Und wenn ich jetzt einen Film sehe, ich sehe auch gar nicht mehr mich und ihn, sondern ich sehe da zwei fremde Leute. Ich habe inzwischen auch so eine Distanz zu dem Film. Und dann denke ich irgendwie, ich glaube das. Ich glaube diese Geschichte. Ja, die haben irgendwie was miteinander zu tun. Und das freut mich. Na, jetzt lobe ich hier meinen eigenen Film. Das ist wahrscheinlich total uncool.
Nein, gar nicht. Nein, das ist pragmatisch und gut. Deshalb sind wir ja hier. Ist denn Verliebtheit zu spielen? Ist das mit einem sehr jungen, oder war das mit einem sehr jungen Filmpartner, denn ihr seid ja auch im wahren Leben weit auseinander, anders als mit einem Gleichaltrigen, oder ist es eigentlich keinen Unterschied?
Das Schöne ist, woran ich vorher auch nicht gedacht habe, das Spielen war mehr so wie das Spielen auf dem Spielplatz und nicht pretending to be, oder also nicht vorzugeben, irgendwas zu fühlen oder zu sein, sondern wir kamen so wirklich ins Spielen miteinander. Und was es so einfach gemacht hat, war, dass ich gesehen habe, dass so ein sehr junger Mann oder dieser junge Mann auch ein Ehrgeiz hatte zu zeigen, dass er eben schon ein Mann ist. Und hätte ich da jetzt einen Gleichaltrigen gegenüber gehabt, dann ist das so, gibt es ja oft diese Haltung, ich bin Mann, das muss reichen, ne? Ich stehe hier, ich bin da, was willst du noch? Dieser 18-Jährige, der wollte auch beweisen, dass er ein Mann ist und dass er für mich da sein kann und dass er mich beschützen kann und dass er mich tragen kann und dass er mich halten kann und dass er mich umarmen kann. Und diese Freude, die dann entsteht, wenn er merkt, also erstens mal ist es schon mal diese Anstrengung, die ihn unglaublich charmant macht und worauf es dann auch ganz leicht ist zu reagieren, weil das natürlich sehr schmeichelhaft und einnehmend ist.
Klar, ja. Ja. Welches sind denn deiner Beobachtung oder deiner Idee nach die Vorteile an so einer Konstellation und welches sind die Nachteile?
Im Film oder überhaupt?
Überhaupt.
Oder? Oh, ich meine, ich bin ja jetzt hier auch nicht die, ich kann nicht auftreten als die Liebesbeauftragte, genau. Ja, nein. Ach, ich bin nur ein schwaches menschliches Wesen. Also wenn man sagen würde, im echten Leben so eine Konstellation wahrscheinlich nicht so einfach, aber vielleicht auf eine kurze Strecke sehr erfrischend und ja auch in diesem Film. Der deutet ja jetzt auch nicht darauf hin, okay, und sie lebten jetzt glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Es ist jetzt auch kein Film, der uns erzählt, wie finde ich den Partner meines Lebens, sondern es ist die besondere Situation von zwei Leuten, die jeder auf ihre Art irgendwie draußen sind und sich nicht mit den Verhältnissen identifizieren. Und das gibt ihnen eine gewisse Freiheit, diese Situation zu ergreifen und auch dieses kriminell zu werden, ist ja dem Leben etwas abzuringen oder ein Stück Leben sich zu erobern, das erstmal so nicht gegeben ist. Also meiner Beobachtung nach gibt es aber auch in der Realität doch sehr oft eine Konstellation, vielleicht jetzt nicht mit 40 Jahren Unterschied, aber doch mit einem erheblichen Altersunterschied, also vor allem, wo die Frau erheblich älter ist. Und das, aber.
Das geht gut.
Das geht ganz gut, ja, das kann ganz gut gehen. Ja.
Ich habe lange keinen deutschen Film mehr gesehen, in dem die Hauptdarsteller so gut angezogen waren
oh,
wie in
Danke, das ist schön, Rebecca, dass du das sagst. Ja.
Nun muss man aber wissen,
ja,
wer es noch nicht weiß, dass auch du privat einen ganz, ganz vorzüglichen Style hast.
Oh, danke schön.
Hattest du denn hier Einfluss?
Es geht mir runter wie sonst was. ja, hatte ich Einfluss. Ja, aber ich muss auch sagen, ich musste mich dagegen nichts wehren, sondern da hat man wirklich zusammengearbeitet. Tabassum Scharaf ist die Kostümbildnerin.
Ja.
Ne? Und Nicolette Krebitz, weiß man ja auch, ist eine Ästhetin.
Ja.
Genau, die Nicolette, die Regisseurin, ist ja auch eine Ästhetin ersten Ranges. Und es war allen klar, wie wichtig das ist, wie alles aussieht, wie das Kostüm, das Szenenbild, wie die ganze Ästhetik dieses Films, ja, wie wichtig das ist und wie wichtig uns das ist. Da haben wir viele Stunden darauf verbracht, die richtigen Kostüme zu finden und haben da aber auch alle an einem Strang gezogen.
Ja, beschreib doch vielleicht nochmal ein bisschen, wie sie aussieht, deine Anna.
Ich weiß nicht, ob ich das beschreiben kann. Das solltest vielleicht besser du beschreiben.
Also sie ist sehr elegant. Ja, sie hat
ja, danke schön. Also ich würde auch sagen, also auch da geht es um Ästhetiken des 20. Jahrhunderts. Das sind Menschen, die gehen nicht mit T-Shirt und Jogginghose ins Bett, sondern im Pyjama oder im Nachthemd.
Vielleicht auch ein bisschen wie, es gibt so sehr so gewisse Helmut Newton Ikonen, weibliche, an die hat mich das ein bisschen erinnert.
Wirklich?
Also ja,
wow.
Es hat große Klasse. Man trägt viele Blusen und Kostüme und Kleider und Mäntel und die sieht eigentlich so aus, wie man als kleines Mädchen denkt oder hofft,
ja,
einmal auszusehen.
Richtig, richtig. Sie sieht so aus, wie man sich als kleines Mädchen eine erwachsene Frau vorstellt. Da hast du völlig recht. Und ich kann mich so gut erinnern, wie ich mich immer gefreut habe aufs Erwachsenwerden und kaum erwarten konnte, mich auch anzuziehen wie eine Frau. Dann wurde ich erwachsen und dann haben sich alle erwachsenen Frauen angezogen wie kleine Mädchen. Oder kam ja auch ganz schnell diese Casual-Mode eben mit Jogginghose und Ding, was vielen Leuten auch sehr gut steht und was sicher eine eigene Ästhetik ist. Aber das stimmt, das nimmt nochmal Bezug auf das, der zu werden, der man schon immer sein wollte als
ja,
Frau.
Doch nochmal schnell so auszusehen, wie man nicht geworden ist. Du bist, Sophie, gebürtige Linzerin. Und am Theater, so hast du das mal in einem Interview erzählt, bist du gelandet, weil du dir ausgerechnet hast, dass es da vergnüglich zugeht und dass man nicht so früh aufstehen muss. War das denn eigentlich der große Albtraum für dich damals, so in deiner Teenie-Zeit, da würde ich es jetzt mal ansetzen, oder in deinen Kreisen auch, so ein 9-to-5-Job? Oder warst es du?
Es gab nichts, wo ich dachte, oh, dazu habe ich jetzt so eine tolle Begabung oder das könnte ich so richtig oder das, ich habe ja auch die Schule abgebrochen aus lauter teenagerhafter Verwirrung. Okay, das hätte man später noch nachholen können. Ja, nein, aber ich glaube schon auch ein gewisses Bedürfnis, Menschen zu unterhalten und sowas wie eine gute Stimmung zu verbreiten. Ich glaube, das wollte ich auch immer. Das habe ich aber auch ganz stark von meinem Vater. Ich bin ja in einem Geschäft aufgewachsen. Ja, meine Eltern hatten ja so einen Gemischtwarenladen, so einen großen. Und da war ja ständiger Personenverkehr. Ja, da fand so Öffentlichkeit statt. Und immer so eine gute Laune. Meine Eltern standen auch in richtigen, so frisch gebügelten weißen Baumwollkitteln herum, wie das jetzt noch in Wien oder in Paris in so Delikatessenläden ist. Also jetzt kann man ja immer, das ist ja immer furchtbar, man geht wo einkaufen und man weiß immer nicht, spricht man jetzt gerade einen Kunden an oder einen Verkäufer, weil alle haben irgendwie Jeans und sonst irgendwas an. Und das war noch so ganz eindeutig, also auch da so ein gewisser Wille zur Form. Und mein Vater konnte das immer so gut da in diesem Geschäft, so gute Stimmung und Heiterkeit zu verbreiten. Und zusammen mit den vielen Lebensmitteln und der Salami, die da immer da war und all diesen guten Sachen, also das gute Leben sozusagen. Ich hatte immer das Gefühl, meine Eltern haben das gute Leben gepachtet. Und dagegen erschien mir das Leben von allen anderen Kindern sehr trist.
Ja, ja.
In einer gewissen kindlichen Überheblichkeit.
Nun bist du aber auch ja nicht in ihre Fußstapfen getreten, sondern hast...
Nein, aber das war dann auch schon klar. Das waren schon dann Ende der 70er, waren das auch das Ende des Einzelhandels. Man spezialisiert sich auf was, auf irgendwelche Delikatessen, das wäre gegangen. Aber auf dem Land war das schon so, dass diese großen Märkte einfach alles ruiniert haben. Und es war schon klar, dass das leider keine Zukunft hat. Das heißt, das hat man auch eingeatmet mit seiner Zeit. Das wusste man, okay, da ist nichts zu gewinnen. Das wird man nicht machen.
Ja.
Genau.
Ja, dann also Star
ab
werden.
In die Unterhaltungsbranche, genau.
Das hat wunderbar geklappt, wie man weiß. Du bist heute eine Generalistin. Man sieht dich in Fernsehmehrteilern ebenso wie in Kinoproduktionen von Detlef Buck oder Tom Tykwer, dann wieder im Tatort oder im Polizeiruf. Wie häufig musstest du dir denn deinen österreichischen Dialekt verkneifen?
Erstaunlicherweise gar nicht, weil die Deutschen da anscheinend viel ganz anders gepolt sind als die Österreicher. Von mir hat nie jemand, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass jemand einmal von mir verlangt hätte oder das moniert hätte, das ist jetzt zu österreichisch.
Ohne dass du aber thematisiert eine Österreicherin bist.
Nein, ich kann natürlich starken österreichischen Dialekt sprechen. Ich muss es aber nicht, aber natürlich hört man das in meiner Sprache, ne, an bestimmten weichen Konsonanten oder dass ich nicht Kirche, sondern Kirche sage oder nicht durch, sondern durch, ne, so. Also man hört das sehr wohl. Aber das wurde eigentlich immer als eine Eigenheit meiner Persönlichkeit gutiert und aufgenommen, was eine sehr angenehme Erfahrung ist.
Ja. Das glaube ich, ja. Du warst vor allem 25 Jahre Ensemblemitglied an der Berliner Volksbühne. Und für die dortige Inszenierung von Faust, der Tragödie zweiter Teil, ist dir im Jahr 2018 nach KollegInnen wie Klaus-Maria Brandauer, Nikolaus Ovčarek oder Angela Winkler der Gertrud-Eisold-Ring zuerkannt worden. Wichtiger Theaterpreis. Die Jury hat dir damals Professionalität, inhaltliche Unbestechlichkeit und ungeheuren Spielwitz attestiert. Was davon findest du denn am schmeichelhaftesten? Das ist alles sehr schmeichelhaft, aber wo hast du gedacht, yes, endlich, sagt mal jemand.
Entschuldige, könntest du es wiederholen?
Natürlich. Professionalität, inhaltliche Unbestechlichkeit und ungeheuren Spielwitz.
Am liebsten so als Dreierpack.
Ja, ja, ja. Genau, dumme Frage.
Ja, nein, es ist gar keine dumme Frage. Ich bin für Schmeicheleien so dermaßen empfänglich, dass ich mir mit allem, was du jetzt sagst, ich könnte mir, weißt du, mir das so wie Butter auf die Haut schmieren. Also wirklich, es ist ganz herrlich. Ja.
Du bist nun mittlerweile im fünften Jahr im Deutschen Theater, DT.
Wirklich? Ist das schon
so
lange?
Ja, oder?
Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich weiß es gar nicht mehr.
Also genau, im fünften Jahr am Deutschen Theater hier in Berlin. Wie geht es denn für dich weiter?
Ja, ich gehe im Herbst in der neuen Spielzeit wieder zurück an die Volksbühne, weil da ja jetzt seit einer Saison René Polesch als Intendant am Start ist.
Und wie ist das zurück?
Ja.
Bist du schon mal irgendwohin zurückgegangen?
Nein, aber es wird auch völlig anders. Also ich sage mir auch immer, ich darf nicht erwarten, dass das wieder so wird, wie es einmal war. Und es wird auch nicht so. Es wird etwas völlig anderes und es besetzt ja jetzt auch, jetzt von Polesch abgesehen, aber zu großen Teilen eine neue Generation, da das Spiel fällt. Und das muss ja auch so sein, weil das wäre auch komisch, wenn da jetzt ewig die gleichen Leute weitermachen würden. Also ich trete da jetzt auch anders an, als ich da war, ja. Die prägenden Leute und die das neu prägen, das sind jetzt andere und sind lustigerweise ganz viele österreichische Frauen, wie Florentina Holzinger mit ihrem Tanztheater.
Also Regisseurin?
Genau, Regisseurin, genau, und Choreografin, die eine ganz starke ästhetische eigene Setzung da macht. Und dann diese Frauen von der Burschenschaft Hysteria, was auch eine Wiener Angelegenheit ist. Dann Marlene Engel, sie macht das Musikprogramm, ist auch eine junge Österreicherin. Ich glaube, es fühlt sich einerseits sehr bekannt an und sehr vertraut durch den österreichischen, das österreichische Idiom, das sich da so breit macht an der Volksbühne. Aber ja, aber es ist auch etwas völlig anderes und mir Fremdes, aber das ist auch schön.
Mhm. Und gibt es irgendeine Art, wie du diesen Übergang zelebrierst? Also hast du ein bisschen frei zwischen den beiden?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Siehst du, nein, ich habe kaum frei. Nein, es wird ganz kurz, weil ich habe am 1. Juli die letzte Premiere am Deutschen Theater mit einem Stück von René Polesch mit dem Titel Liebe einfach außerirdisch, wo ich eine Außerirdische spiele.
Oh, ist ein Novum, oder? Hast du
ein neues Rollenfach, aber ein bestechendes Rollenfach. Und ich habe festgestellt, mein Rollenfach, also jetzt habe ich wieder einmal das Gefühl, ich kann eigentlich nur Außerirdische spielen. Dafür fühle ich mich total kompetent. Und dann, genau, spiele ich das noch bis Mitte Juli und Anfang September fangen wir schon an mit den Proben für ein Stück an der Volksbühne. Ich habe noch keinen Titel, aber der Regisseur und Autor ist der Max Linz, mit dem ich auch den letzten Film gedreht habe, der den Titel hat L'État et moi. Und das ist eine Art Justizkomödie, die kommt im Herbst in die Kinos. Und die ist wiederum eine starke ästhetische Setzung, was das Kostümbild betrifft. Da hat Nina Kroschinske die Kostüme gemacht. Hervorragend. Und was mir wahnsinnig viel Spaß macht, wahrscheinlich also eine ganz kindische Freude ist, aber immer so beim Spielen, man muss sich die kindische Freude auch gar nicht verkneifen, ist, dass ich eine Doppelrolle spiele. Ich spiele eine Gerichtspräsidentin jetzt, die so in Saint-Laurent gekleidet auch abends in die Oper geht und auf der anderen Seite einen Komponisten aus den Tagen der Pariser Kommune, der durch ein Zeitreisephänomen hier landet, also und bin dann so in so lila Samt mit so Schleifen gekleidet, so Bohemien, 19. Jahrhundert. Es ist herrlich, auch das, weißt du, was man doch als Kind immer, wenn der Karneval, der Fasching kommt, ne, und man sich verkleidet und man möchte das dann doch eigentlich die ganze Zeit weitermachen.
Ja.
Diesen Beruf habe ich mir
richtig gewählt.
Ja, habe ich richtig gewählt.
Jetzt hast du, du hast es vorhin schon gesagt, in wenigen Stunden Geburtstag. Hast du denn gerne Geburtstag? Bist du eine, die das groß feiert oder eine, die lieber wegfährt und es, oder es gar nicht feiert? Gibt's ja auch.
Das ist wirklich ein ganz seltsames Phänomen. Also ich meine, alt wird man ja die ganze Zeit. Es ist ja nicht so, dass man dann am Geburtstag plötzlich um ein Jahr plötzlich altert. Deswegen erschreckt mich Geburtstag gar nicht, sondern ich glaube, ich habe so eine sehr günstige Spielart der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, dass ich mich immer so freue. Also ich bin dann einfach, und dass ich an diesem Tag so gefeiert werde. Ich wache dann morgens auf. Meistens, es ist auch sonnig, es ist 1. Juni, da ist es meistens schönes Wetter. Und ich fühle mich immer so blessed, also wirklich so gesegnet und geküsst von den Pfingstrosen und den Geschenken und von den freundlichen Leuten, die mich anrufen und die mich feiern. Und
welcher Kuchen idealerweise?
Ach, es wird alles genommen. Es gibt keine
Grenze.
Nein.
Schenkst du dir gerne selber auch was?
Oh ja, das ist mein großer Schwachpunkt.
Ah ja.
Ja, ich kann mich an einen Geburtstag erinnern. Ich glaube, das war der 39. Da habe ich gerade in Zürich gedreht und ich bin auf die Bahnhofstraße in Zürich gegangen, habe mir Schmuck gekauft und dann bei Louis Vuitton ein Kleid.
Ah, okay.
Ja.
Und was wird morgen dann los sein, was das angeht?
Also morgen kaufe ich mir nichts.
Bist du sicher?
Nein. Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe keine Zeit, weil ich bin dann schon relativ früh am Mittag zum Essen verabredet mit relativ vielen Leuten. Mhm. Und es gibt nichts Schöneres für mich, als schon mittags mich irgendwo bewirten zu lassen und Alkohol zu trinken.
Sehr
weil
schön.
Ich finde immer abends trinken, das kann jeder.
Ja.
Aber mittags um 12 trinken, das ist wunderbar.
Das können nur ganz wenige, ja. Hast du denn ansonsten im Juni noch irgendetwas Besonderes im Blick oder vor? Du hast gesagt, du hast eine Premiere im Anfang Juli, ja, das heißt, da werden sicherlich noch Proben angesetzt sein.
Genau, ich habe dann ab Mitte Juni habe ich Endproben eben für diese Premiere. Dann fahre ich noch einmal nach Wien und treffe endlich nach der langen Corona-Zeit meine Schwester, die kommt nach Europa, die lebt in Vancouver und wir haben uns jetzt jahrelang nicht gesehen, da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe ein paar Premierentermine für unsere Kinopremiere AEIUU, nämlich in Berlin, in Essen, in Leipzig, ich weiß jetzt nicht, ob das alles ist, dann habe ich noch... Die weiß ich aber, habe ich aber jetzt nicht im Kopf. Ich habe noch Spieltermine, also Aufführungen am Deutschen Theater. Ich weiß gar nicht, ob Sophie Reuss fährt gegen die Wand, ob ich das in dieser Spielzeit noch einmal spiele.
Am DT ist das auch, ne?
Ja, genau, am DT. Ja. Dann spiele ich da noch Good Year. Und dann weiß ich, habe ich noch eine Vorstellung am Hamburger Schauspielhaus mit Jacques. Also mir wird nicht langweilig.
Nee. Nein. Hast du vielleicht sogar gar keine Zeit, ins Kino zu gehen? Ich habe gesehen, der neue Elvis-Film mit Austin Butler läuft an. Hast du von dem schon gehört? Der muss interessant
der
sein.
Soll ja sehr gut sein.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ich habe nur einen kurzen, ja, ich habe immer so Probleme mit Elvis-Darstellern.
Okay.
Ich habe einen kurzen Ausschnitt gesehen, und wo dann so eine Nahaufnahme auf sein Gesicht... Gar nicht, dass ich jetzt erwarte, er sollte so, also steht da gar nicht so auf die Lookalikes, aber Elvis hatte doch so etwas sehr Spezielles. Sein Sexappeal hatte sowas mit einem, das ist jetzt, oh Gott, ich hoffe, man wird mich deswegen nicht schlachten. Aber wie soll ich sagen, Elvis strahlte ja jetzt nicht gerade eine boshafte Intellektualität aus.
Ja, ich weiß,
sondern,
was du meinst.
Weißt du, was ich meine? Ja. Sondern eher das Gegenteil.
Harmlos.
Der hatte sicher eine große Intelligenz auf einer bestimmten Schiene, aber es gibt auch sowas bisschen dümmlich Gutmütiges und von Zugewandtes und von daher so einen unverstellten Sexappeal. Und das nahm ein wahnsinnig für ihn ein, ja. Das hatte für mich am ehesten Kurt Russell. Der junge Kurt Russell hat nämlich auch einmal Elvis gespielt. Und Shelley Winters spielte Gladys, hieß die Gladys seine Mutter? Ich glaube.
Ich glaube auch.
Ja, genau. Mhm. Und den Sexappeal von Kurt Russell, auf den fahre ich ja auch total ab.
Okay.
Und auch gerade, dass er jetzt nicht so ein Charakterdarsteller ist, sondern einfach so, ich sitz hier in der schönen, im Profil, im Scherenschnitt, in diesem Schattendings als Snake Plissken und mit dieser Augenklappe und ich schneide mir den linken Arm ab und ich zucke überhaupt nicht dabei. Und dann, wie später der Tarantino das aufgenommen hat, ein Death Proof, der hat ihn da doch wirklich so gebracht, als wäre es Marlene Dietrich oder so, wie er ihn da erstmal so in der Kamera auftreten lässt und so. Ja, da hänge ich. Aber ich bin jetzt noch bereit für andere Kinotipps, liebe...
Ich hätte ein paar.
Ach genau, du sag mal, die Nadja Brunkhorst hat doch ihr Regiedebüt gemacht,
okay,
mit Corinna Harfuch. Da habe ich sehr gute Kritiken auch gehört. Also das werde ich mir auf alle Fälle ansehen. Und, aber sonst, Entschuldigung, jetzt habe ich dich was gefragt und gar nicht abgewartet.
Ja. Ich hätte eher gesagt, es gibt noch ein paar Konzerte. Also Rammstein spielen in Berlin und die Ärzte, Green Day oder Kiss ist auch auf Tournee, Florence and the Machine.
Ich warte auf Nick Lowe. Nick Lowe und die Straight Jackets. Nick Lowe ist ein Brite. Den kennt man, weil er hat Elvis Costello erfunden und hat den ersten Hit für Elvis Costello geschrieben. What's so funny about peace, love and understanding? Dann war er Produzent bei Stiff Records. Also er ist so ein Ende 70er, 80er Jahre Phänomen. Hat auch Hits für Johnny Cash geschrieben, wie zum Beispiel The Beast in Me, ist ein Nick Lowe-Hit. Und er war verheiratet mit Carlene Carter, der Stieftochter von Johnny Cash. Und ist für mich eine, wie soll ich sagen, ein richtiger Freund, nur dass er nichts davon weiß. Aber seine Produktionen, und er wird mit mir zusammen älter, so ein Gegenstück zu Mick Jagger, der, bis er stirbt, so lange so tun wird, als wäre er 20, wird Nick Lowe mit mir älter und singt dementsprechend und hat einen wahnsinnigen Witz und britische Distanz zum eigenen Schmerz und so. Ein sehr lustiger Mann. Und genau, für den würde ich jetzt gerne Werbung machen, weil er hat auch eine Band, die Straight Jackets, also die Zwangsjacken heißen die. Und der tritt auf, glaube ich, in der Passionskirche im September. Und okay, bevor jetzt alle, wenn die diesen Podcast gehört haben und Karten kaufen, muss ich ganz schnell eine kaufen, denn ich habe noch keine.
Okay, dann machst du das gleich im Anschluss. Weil wenn du das hier so brühwarm empfiehlst, ja, dann musst du dich nicht wundern. Ja,
ja, eben.
Also, liebe Sophie, das klingt auf jeden Fall so, als ob es ein interessanter Juni wird, als ob du einen interessanten Juni hast.
Das hoffe
jetzt
ich.
Jetzt wünsche ich dir an dieser Stelle einen wundervollen, sonnenbeschienen Geburtstag und danke dir für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, liebe Rebecca. Ich danke dir auch.
Das war's schon wieder für den Monat Juni im Harper's Bazaar Podkalender. Wer die Tipps von Sophie Reuss noch einmal nachlesen möchte, kann das in unseren Shownotes tun. Wir wünschen Ihnen und Euch jetzt einen wunderbaren Juni und hören uns wieder im Juli.